Jüngerschaft und Gemination. Zum Ausklang unserer mehrteiligen Abhandlung über die historischen Beziehungen zwischen dem Täufer und Jesus geben wir noch einen Rundblick über ihre gemeinsame Wirkung, nicht zuletzt in der Hoffnung, damit durch psychologische Erwägungen untaugliche historische Hypothesen überflüssig zu machen. Sind wir sogar so weit gediehen, jenen abenteuerlichen Fastenbüßer Barnabas, der sich in Korkrinde einband und Josephus kannte, als weltgeschichtlichen Zeugen für die Entstehung des Christentums angeboten zu bekommen? Vom Täufer das Verpflichtungsstatut, von Jesus die Gewissheit der göttlichen Vatergüte. Sie sind die eigentlichen Urheber der seelischen Kräfte im Christentum. Wer aber sind dann dessen Stifter? Jede weltfeste Religion, die sich geschichtlich bewährt, muss irgendwie gestiftet sein. Erstens. Es fehlt nicht an breiten Spuren, dass in Vorderasien jahrhundertelang eine organisierte Religion sich auf den Täufer gegründet habe. Mantheismus und Manichäismus sind zwei apokalyptische Sonderreligionen, dem entstehenden Christentum ostwärts lose angelagert. Später vom Islam bedrängt und von ihm schier verschlungen, tauchen sie aus den Funden heutiger Forschung zusehends als historische Träger apokalyptischer Religiosität auf, sofern eben nicht das Christentum selbst hier mit in Frage steht. 4 bis 5 Jahrhunderte lang haben Mandäer und Manichäer sich im Schatten stärkerer Verwandter, eben Judentum, Christentum und Islam, recht lebendig erhalten. Nicht nur berufen sich die Mandäer auf Johannes den Täufer, sie haben ihn zum eigentlichen Patron ihrer selbstständigen Gemeinschaft erhoben. Ihre Bücher zeichnen sich durch einen wahren Vetternhass wie gegen Juden, so gegen Christen aus. Als allgemeine Figur der Religionsgeschichte wird die geschichtliche Gestalt des Täufers von diesen iranisch-mandäischen Ansichten plastischer beleuchtet als von den allzu spärlichen Bemerkungen des Neuen Testaments über ihn. Und ist die Kunde von seinem feuerumwitterten Untergangsgericht nicht vielleicht geradezu aufgeschluckt worden von dem jungen Islam, der als Religion ja ungemein dürftig ausgestattet war, und nach Anleihen griff, wo sie sich fassen ließen? Seine nächsten Nachbarn waren ihm in religiöser Hinsicht das östliche Christentum und die Mandäer. Mutet uns der das Kriegsschwert zückende, die Fahne des Eroberers schwingende Allein-Gott Allah nicht an, wie der in die Weltgeschichte hinausstürmende Donnertäufer, den Johannes ansagte? An diesem apokalyptischen Feuerengel der Rache nahm Muhammad einmal von den Visionen seines Allah heimgesucht, den größten Anreiz. So mag er sich weit mehr am johannischen Teil des Evangeliums entzündet haben als am jesuischen und lagen ihm die Mandäer näher als die Christen. Eine derartige Nachwirkung des Täufers deutet also hin auf eine selbstständige Jüngerschaft, die, ähnlich wie die Jesus zugeschriebene, sich nachher durch Ersatzwahlen in Vorsteher- und Bischofsreihen auf spätere Geschlechter fortgepflanzt hätte. Der Täufer ist von seinen eigenen Jüngern begraben worden. Markus 6,29, Matthäus 14,12. Aber über dem Grab, in dem sie ihn beisetzten, Markus 6,29, ist es still geblieben. Keine Auferstehungsvision hat seinen Hügel zersprengt. Nur in den Pseudo-Clementinen ist überliefert, der Täufer sei von seinen Anhängern als Christus verehrt worden. Wir müssen nun noch einmal auf den synoptischen Elianismus zurückgreifen. Was er theologisch, das heißt für die Bildung der urchristlichen Gottesvorstellung bedeutete, haben wir schon erwogen. Er ist aber auch eine starke Wurzel für die Gemeindebildung selbst gewesen, interessiert uns also auch noch soziologisch. Der Weissagungsbeweis bestimmte als Geburtsort des Messias nach Micha 5,1 Bethlehem. Dort wurde nach der Überlieferung Jesus geboren. Matthäus 2,1, 5, 6, 8, Lukas 2,4, 15. Es wird dieses judäische Städtchen dann auch überhaupt als Wohnort der Josefsfamilie vorausgesetzt. Matthäus 2, 13-23, Lukas 2,39. Der messianische Vorstellungskreis bei Matthäus erklärt Bethlehem als Jesusstadt. Das tut zum Teil auch Lukas 2, 1-5. Es tritt aber daneben bei beiden Evangelisten die galiläische Stadt Nazareth. Außerhalb der urchristlichen Erzähler ist ein Flecken dieses Namens weder im Alten Testament noch bei Josephus noch im Talmud irgendwo erwähnt. Man braucht daraus nicht zu schließen, eine Ortschaft dieser Art habe es nicht gegeben. Galiläa war zu Jesu Zeiten sehr bevölkert. Josephus spricht von über 200 Dörfern und 15 festen Plätzen mit Mauerumwallung. Der vierte Evangelist zuckt die Achseln über das kleine Nest, aus dem nichts Gutes käme, Johannes 1,45 folgende. Hingegen Matthäus lässt nun beim feierlichen Einzug in Jerusalem die Massen rufen: Das ist der Prophet Jesus, der von Nazareth in Galiläa. Matthäus 21,11. So führen ihn auch Markus 1,9 und die Apostelgeschichte 10,38. Ein. Besonders Lukas erhebt Nazareth zur Vaterstadt. Lukas 4,16, wo von Nazara die Rede ist. Und Markus lässt die jesuische Hidschra ebenfalls in der Vaterstadt geschehen, die er nicht nennt. Markus 6,1. Aus dem Gang der Erzählung gewinnt man eher den Eindruck, als sei Jesus in Kapernaum zu Hause, da von da die Wanderungen ausgehen. Nazara verlassend nahm er Wohnung zu Kapernaum am See. Matthäus 4,13. Das Geografische ist aber keineswegs einziges Verkehrsnetz. Der Sektenname Nazorena, Markus 1,24, 10,47, 14,67, 16,6, Lukas 4,34, 24, 19. Und Nazoräer, Matthäus 2,23, 26, 71, Lukas 18, 37, Johannes 18, 5, 7, 19, 19, Apostelgeschichte 2, 22, 3, 6, 4, 10, 6, 14, 22, 8, 24, 5, 26, 9. Insofern das Gewimmel der Lesarten in den Handschriften eine solche Unterscheidung überhaupt gestattet, versieht uns mit einer soziologischen Handhabe von großem Gewicht. Seiner gehäuften Verwendung in der neutestamentlichen Erzählung ist mit Sicherheit zu entnehmen, dass weit mehr noch als woher er stammte, es der Urgemeinde zu denken gab, was er als Schulhaupt galt. Er wird ein Nazoräer heißen, Matthäus 2, 23b. Und der Beiname der Nazoräer Jesus, Matthäus 26,71, lassen sich eben auch mythologisch deuten. NSR oder NZR, das als Wortwurzel über 60 Mal im Alten Testament vorkommt, stellt den angerufenen Patron unter den Gedanken des Schutzgeistes vor, wie das auf semitischem Boden besonders Elias zugedacht ist. Da eschatologische Erwartungskreise zugleich sich als elianische geben, wie das aus den synoptischen Angaben über ihn sich erschließen lässt, so dürften sie damit in die Nähe dieser Nazaräer rücken, die laut ihrem Namen schon sich um den Nothelfer scharen. Noch unter dem Kreuz entsteht ja die Frage, ob Jesus nicht dem Elias rufe, um sich von ihm helfen zu lassen. Markus 15,34 folgende, Matthäus 27,46 folgende. Die älteste jüdische Bezeichnung der Jesus-Anhänger in den gegen sie gerichteten Judengebeten ist Nozrim, Nazaräer, was so viel bedeutet als die Leute, die einen Patron haben, die Nothelferleute. Das große jüdische Tagesgebet, die Shemone Esre, verlangte, ausgangs des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, in seiner 12. Bitte, möge keine Enterwartungshoffnung sein für die Abtrünnigen. Kannst du nicht in unseren Tagen alle die Unverschämten austilgen, daß doch die Helfersleute Nosrim-Christen und die Ketzer Minim plötzlich vertilgt würden, daß sie doch ja nicht eingeschrieben werden ins Buch des Lebens. Gelobt seist du, Jahwe, der du die Unverschämten niederdrückest. Nach einem in der Synode von Kairo 1898 aufgefundenen Papyrus. Den Juden als Gesetzesleuten stehen Sekten gegenüber, die, statt sich auf die mosaische Tora oder dann noch auf die hellenistische Chokma oder Sophia der Weisheitslehrer zu stützen, ihr Vertrauen in einen Menschen setzen und sich von ihm das göttliche Wesen vermitteln lassen, heiße nun der Patron Elias oder nicht, über dessen heretischen Geruch der Talmud zu seiner Zeit keinerlei Zweifel walten lässt. Wohl hofft man von seinem Stuhl, der bei der Beschneidung aufgestellt wird, Abwendung der drohenden Taufe. Aber Elias liebäugelt mit den Bastarden und wird seine Mischlinge nicht mehr los. Gott überhäuft ihn mit Vorwürfen. Ich habe eine Stimme gehört, die wie eine Taube girrte. Und das ist doch nur der Revenant und Redivivus, der als Schutzgeist in der Verkleidung eines arabischen Kaufmanns den jüdischen Wüstenkarawanen hilfreich beisteht. Der Täufer Johannes aber, der Herr der Mandäer, und Jesus, der Herr der Nozrim, haben mit jeder zögernden und schwankenden Zweideutigkeit, die den Sagengestalten eigen sind, gebrochen. Hier ist mehr als Jonas und mehr als Elias. Die Angaben des Neuen Testaments über die Jesusapostel sind unglaubwürdig, mit Ausnahme einiger Angaben im Galater- und 1. Korintherbrief des Paulus. Die Zwölfzahl ist verdächtig. Erst in Anpassung an die Stämme Israels mag sich deren heilige Zahl in der Urgemeinde ergeben haben. Als man sich sowieso für das jüngste geistige Israel zu halten begann, musste man es ihm auch in den Patriarchen nachtun. So steht es für Jesus mit unserer Unwissenheit nur scheinbar besser als beim Täufer. Am wahrscheinlichsten ist noch anzunehmen, Jesus habe nach dem Beispiel des Täufers Jüngerabordnungen paarweise ausgesendet. Für den Täufer meldet das Lukas 7,19, für Jesus Markus 6,7, 14, 13. Nicht angebracht scheint die völlige Anzweiflung persönlicher Angaben über die Jesusjünger. Aber so recht bei den Aposteln zu Hause fühlt sich doch erst der vierte Evangelist. Der Zolleinnehmer Levi, genannt Matthäus, gab eine einträgliche Stelle dran, um heimatlos mit Jesus durchs Land zu ziehen. Matthäus 9,9. Auch Andreas, der Bruder des Petrus, wird öfter erwähnt. Markus 1,16, 13,3, Matthäus 4, 18, 10, 2, Lukas 6, 14, Johannes 1, 40 folgende, 44, 12, 22. Thomas, Markus 3, 18, Matthäus 10, 3, Johannes 20, 28 und Philippus, Matthäus 10, 3, Johannes 1, 45, 6, 5 sowie Nathanael, Johannes 1, 47, 21, 2 treten außer der pauschalen Nennung im Apostelkatalog Markus 3, 13 bis 19, Matthäus 10, 2 bis 4, Lukas 6, 12 bis 16, in bloß legendären Episoden hervor. Andreas und Philippus sind griechische, die übrigen 10 aramäische Namen. In dem zweiten Simon mit dem Namen der Zelote hatte Jesus sogar ein Mitglied des nationaljüdischen Faszio in seine engere Umgebung aufgenommen. Lukas 6,15. Wenn aber Markus 2,18, Lukas 5,33 Johannes Jünger von Pharisäerjüngern unterschieden werden, so hat da der Jüngerbegriff die Bedeutung des Lehrschülers völlig eingebüßt und ist gleichbedeutend geworden mit Anhänger. Dennoch dürfte der spätere Apostolat, wie ihn die Urgemeinde alsbald ausbaute, nicht gänzlich ohne tatsächliche geschichtliche Haftpunkte im Gebaren des irdischen Jesus entstanden sein. Einmal wird er Petrus ausgezeichnet haben, nicht nur im Vortritt, der nach den Synoptikern diesem öfter, ja meistens, jedoch nicht immer, eingeräumt war. Auch die Bezeichnung Petrus war so viel heißt wie Felsenmann, muss nicht, aber kann auf Jesus zurückgehen. Markus 3, 16. Umso eher, als es nicht die einzige Auszeichnung ist, die er Jüngern mit einer symbolischen Namengebung zukommen lässt. Dennoch bleibt eine solche spärlich und betrifft nur die drei Intimen. Was aber heißt der Symboltitel der Zebedäus-Söhne Johannes und Jakobus? Und legte ihnen den Namen Boanerges bei. Markus 3, 17. Die aramäische Philologie schwankte, ob es nicht einfach Gebrüder heißen könnte, entschied sich dann aber für die einhelligen oder einmütigen, da sollte Boanerges bedeuten. Also doch irgendwie der Dioskuren-Gedanke. Das Geminationsprinzip oder der Sinn für Polarität geistert auch sonst durchs Urchristentum, nicht nur in den von uns namhaft gemachten synoptischen Dyas-Beziehungen beim Täufer und bei Jesus. So schreibt Paulus am Ende seines Lebens nach Philippi: Ich werde also aus den zwei in Spannung erhalten. Philipper 1, 23. Will wohl sagen, aus einem positiven und einem negativen seelischen Pol. Und in dem vermeintlichen Tagebuch des Reisebegleiters des Paulus heißt es: Nach 3 Monaten aber fuhren wir in einem alexandrinischen Schiffe ab, das an der Insel überwintert hatte und das Dioskurenzeichen führte. Apostelgeschichte 18,11. Mit solchen Stellen taucht auch das Neue Testament religionsgeschichtlich leicht in tellurisches Grundwasser ein. Prüfen wir das nun noch nach an dem geschichtlichen Verhältnis zwischen dem Täufer und Jesus. Zweitens. Die Urgemeinde bewahrte ein Jesuswort auf, das sie in die Aussendungsverordnungen einfügte. Es beleuchtet die Beziehung zwischen einem Religionsurheber und seinen ersten und nächsten Anhängern. Der Jünger ist nicht mehr als der Meister. Es soll dem Jünger genügen, dass er so wird wie der Meister. Matthäus 10, 24a, 25a. An diesem Wort gemessen hätte Jesus sich gegen Johannes, den Täufer, nicht richtig benommen. Träfe der Vorwurf wirklich ihn selbst, in Rücksicht auf sein Verhalten gegen den Täufer, so würde sich uns ein Blick in seinen inneren Zwiespalt öffnen. Eben weil er nach empfangenem Tauchbad nicht bei ihm blieb, nicht einer der sonst von der Überlieferung bezeugten Jünger des Täufers wurde, mögen die Gründe, die ihn wieder von ihm wegtrieben, ihm zu schaffen gemacht haben. Denn nun spalten die verschiedenen Gefühle, sei es der Reue, seinen Meister immerhin verlassen zu haben, sei es der Sehnsucht, ihm treu und nahe zu bleiben, sei es der Gewissheit, mit Recht und nach Gottes Wille den andern Weg einzuschlagen, in lebhaftem, schmerzlich bewegtem Innenstreit seine Seele und halten sie in Atem. Nicht weniger als 4-mal hat denn auch, wie wir den Texten zu entnehmen glaubten, die Berührung mit dem Andenken an Johannes, den er nach der Taufe selber nie mehr wiedersah, seine Handlungsweise beeinflusst. Die Möglichkeit einer solchen Deutung für die persönliche Jesuspsychologie durften wir nicht übersehen. Für die Gemeindepsychologie spiegelt sich derselbe seelische Vorgang wieder anders. Die Urgemeinde hat die Gegenüberstellung auf ihre Weise durchgeführt. Sie tat es mit der naturgemäßen Absicht, den Täufer in den gebührenden Abstand des Herolds und Anmelders zurückzuversetzen. Wie sie das tat, ist in mancher Weise lehrreich. Zunächst wurde der barsche Bußruf des Täufers besänftigt durch die Brudergefühle der Bergpredigt. Wer 2 Röcke hat, teile mit dem, der keinen hat, und ebenso tue der, der Speisen hat. Nehmt nicht mehr, als wozu ihr angewiesen seid. Beunruhigt niemanden, erpresset niemanden, lasst euch an eurem Solde genügen. Lukas 3, 11, 13 folgende. Ebenso hat Jesus sich später genau derselben Anfrage gegenübergesehen, mit der die Leute schon an den Täufer herantraten. Was sollen wir tun? Lukas 3, 10, 12, 14. Er kann aber wirklich auch später einfach in derselben Lage wie der Täufer sich befunden haben, wenn auch an ihn herangetreten wurde mit der Frage: Meister, was soll ich tun? Matthäus 19, 16, Lukas 10, 25. Zugunsten der Geschichtlichkeit solcher Einzelzüge wäre anzuführen, der Täufer sei als erster an eine praktische Ausgestaltung einer großen Reuebewegung herangetreten und Jesus habe da ein äußeres Beispiel erlebt, das er nicht mehr aus den Augen verlor. Die Urgemeinde scheint etwas von einer ungeheuren Seelenspannung geahnt zu haben, mit der sich Jesus auf dem Taufplatze einfand. Nun hat ja die Kritik ihre nicht zu übersehenden Gründe zu bezweifeln, ob Jesus sich von Johannes taufen ließ. Die Taufe könnte ja auch nur von der Urgemeinde gefolgert sein, aus der ihr naheliegenden Tatsache, dass in ihr selber getauft wurde. Das begann ziemlich früh, und sobald eine Jesusgemeinde sich einmal mit Taufen befasste, lag es nahe anzunehmen, Jesus selber habe sie empfangen. Wie kam dann aber die Urgemeinde dazu, Jesus unter den Johannestäuflingen aufzuführen, wenn ihr das nicht durch Meldungen, die sie für verbürgt und der Berücksichtigung wert hielt, bekannt geworden war? Der Sinn der Taufe war es doch, sündige Menschen zu entsühnen. Nun ist aber die Vorstellung von Jesus, dem Sündlosen, das älteste dogmatische Lehrstück des jungen Christentums gewesen. Wir sahen ja, dass der Evangelist Markus sich völlig in dessen Dienst befindet. Wie konnte es die Urgemeinde wagen, die Taufe für den Auferstandenen zu erfinden, da sie damit zugegeben hätte, er habe sie nötig gehabt, weil auch er unter der Sünde stand und sündhaft geboren gewesen sei. Denn gerade das durfte niemals vorausgesetzt werden. Sünden hatte Jesus nicht abzubüßen. Solches zu erfinden, hätte die junge Gemeindetheologie niemals wagen dürfen. Nur der übermächtige Druck einer unumstößlich übermittelten Tatsache kann die Aufnahme der Jesustaufe auch uns überhaupt verständlich machen. Weil es historisch ist, dass sie den Taufbericht aufnahm, ist es auch historisch, dass Jesus sich von Johannes taufen ließ. Endlich enthält der synoptische Text einen Hinweis, wonach freilich kaum schon der Täufer selbst, wohl aber rückversetzend die Urgemeinde, für den Wesensunterschied der beiden nicht ohne Bewusstsein war. Danach hätte der Täufer in Jesus die große und einzige Ausnahme wohl erkannt. Dieser Täufling war im Unterschied von allen übrigen nicht vor dem Richterstuhl des Weltgottes angeschuldigt, sondern das Kind am Busen des Vaters. Er kam im Stande
der Unschuld. Was war da an Schuld von ihm abzuwaschen? Vor den Taufempfang fällt ein kurzes Zwiegespräch, das dieser Einsicht Rechnung trägt. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir, sagt der Täufer. Matthäus 3,14. Jesus erwidert: Lass nur, denn also ziemt es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Matthäus 3,15. Hier wird einem historischen Verständnis besonders durchsichtig, wie in der synoptischen Tradition das Gemeindedogma und echtes Jesusandenken sich bis zum schwebenden Gleichgewicht die Waage halten. Dem Dogma musste Johannes nur der Vorläufer sein, musste eine Stufe tiefer dastehen als der urchristliche Herr. Historisch stand er ihm aber zunächst gleich. Diese schicksalhafte Zwillingsstellung der beiden zueinander bildet das stärkste Widerlager für das Urchristentum im Boden zeitgeschichtlicher Wirklichkeit. Es ist sein historisches Fundament und vermag auch letzte Folgerungen zu ertragen, wie etwa diese: Die Urgemeinde erfüllte alle Gerechtigkeit als Vertreterin Jesu, indem sie das Statutarische der Taufsekte anerkannte. Die Täufer hätten ihre geringere religiöse Rangordnung eingesehen und hätten die Fusion aus Bescheidenheit abgelehnt. Allein die Urchristen hätten darauf bestanden, das Statutarische des Täuferwesens in ihre Osterbotschaft hinüberzunehmen. Die Apostelgeschichte schildert die Pfingstgemeinde. Apostelgeschichte 2,38-41. Als Vollzieherin der Taufe, die dann weiterhin als Besiegelungsmittel in die erste Ausbreitung übernommen wurde. Apostelgeschichte 1,5,22, 10,37, 11,15, 13,24. Der Johannesname wurde aus dem Taufbrauche ausgeschieden und fortan auf den Namen Jesu ausgeübt. Matthäus 28,19. Der Jesusname wird zur Zauberformel für die Austreibung böser Geister. Markus 9,30, 39, Matthäus 7,22 folgende, Lukas 10,17, Apostelgeschichte 3,2, 5, 6. Das Fasten der Johannesjünger, das von Seiten des irdischen Jesus zu wiederholten Malen Kritik erfuhr, wurde eine regelmäßige und unangefochtene Gepflogenheit der hellenistischen Jesusgemeinde. Vergleiche Markus 2,18 folgende, Matthäus 6,16, 9,14 folgende und andere mit Apostelgeschichte 13,3, 14,23. Es hat also den Anschein, als sei tatsächlich eine bewusste Verständigung der beiden ursprünglich getrennten Enderwartungssekten schuld daran, dass das Christentum als Taufverein in die Welt ging und Paulus als Jesus-Evangelium eine vergeistigte Gesetzesreligion verkündete, ähnlich wie der Täufer in seiner Forderung, die strenge ethische Haltung gegen den Mitmenschen verlangte. Gemeindepsychologisch haben wir aber damit unsere Hilfsmittel nicht erschöpft. Weiter hilft uns namentlich jener offensichtliche Ansatz zur Legendenbildung, die Lukas in seinen Geburtsgeschichten uns aufbehielt. Es wird da bereits eine Staffel rückwärts in der Richtung auf einen Ahnenkult angebaut, und zwar matriarchalisch. Dieselbe Sachlage, dass nämlich der Wertvolle zum Geringeren sich hinbegibt, wiederholt sich nun, nachdem er an den Propheten sich vollzog, in einer späteren Schicht des Ausbaus an ihren Müttern. Die Väter sind in den zweiten Rang eingereiht, bei Jesus schon gar. Und war der Sohn, so galt er des Josef, Lukas 3,23. Aber auch der Vater des Johannes, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Tagklasse Abia, Lukas 1,5, wird beinahe humorvoll als glücklicher Mummelkreis gezeichnet. Das Feld gehört den Gebärerinnen. Und nun besitzt also die siegreiche Urgemeinde, siegreich insofern die Täufersekte in ihr aufgegangen ist, die ritterliche Höflichkeit, die Gottesgebärerin bei Elisabeth, die bloß den Vorläufer unter dem Herzen trägt, Besuch abstatten zu lassen. Genau entsprechend dem Erstaunen des Elisabeths-Sohnes gegen den Mariensohn. Und du kommst zu mir, Matthäus 3,14, heißt es von diesen Müttern selbst. Und Marie machte sich an diesen Tagen auf und begab sich eilig in das Gebirge nach einer Stadt Judas. Sie trat im Hause des Zacharias ein und sie grüßte Elisabeth. Und als Elisabeth den Gruß der Maria vernahm, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Lukas 1, 39 bis 41. Es ist das dieser selbe Heilige Geist, der bei Lukas in seinen beiden Schriften überall da ausgegossen wird, wo die jesuische Verkündigung in Kraft tritt. Die geminierende Gleichstellung oder jedenfalls Zusammenführung der beiden Sektenhäupter wird hier in der Urgemeinde in einer lieblichen Dichtung zur Legende ausgesponnen. Nachdem nun aber der Gemeindepsychologie ihr Recht geschehen ist, darf man hinter ihr auch noch die Personalpsychologie der beiden prophetischen Bundesgenossen nicht völlig vergessen. Zwei spätjüdische Häupter religiöser Sekten, jeder durch eine unvergleichliche Kraft einzig dastehend in der heimischen Volksreligion, aber in dieser doppelten Einsamkeit aufeinander angewiesen, treten in den mythologischen Aspekt von Dioskuren ein, die mit gegensätzlich vereinten Kräften die göttliche Sache möglichst gleichgesinnt und ergänzend gefördert haben. Wie historische, mythische Gestalten ragen der Täufer und der Heiland in den hellen Mittag der alten Geschichten auf, so als stünden lebendige Menschenleiber mit der unteren Körperhälfte eingegraben in der Erde drin. Wir verstehen darunter den archaischen, rückfälligen Geistes- und Sozialzustand, eben den Habitus der Rechabiten oder Ebioniten, mit dem sich sowohl Johannes als Jesus zu der rationalistisch opportunen Vernunft- und Besitzkultur der pharisäischen Volksväter in Gegensatz stellen. Mächtig stand vor ihnen die Feuerwand des nahen Endgerichts. Sie hielten den Anblick aus, schauten nicht hinter sich. Und doch hielten sie nur aus, weil sie die göttliche, von dem Menschen geschändete Vergangenheit hinter sich wussten. Der gewaltige Ruf nach Umkehr war ein Aufschrei weit mehr als eine Anweisung. Dieses Metanoeite heißt wohl, ändert Sinn und Wandel. Es heißt aber im Unterton noch viel eher, denkt nach ist gleich Meta. Denkt hinter euch. Vergesst nicht, was war. Die Zeitgenossen verfolgten ja zur Genüge den jähen Willensstrich einer aktivistischen Religionstendenz, die nationalistische Machteskatologie der Zeloten, den politischen Messianismus. Innerhalb apokalyptischer Erlösungsvorstellungen vertraten sowohl Johannes wie Jesus die Gegentendenz. Sie stemmten den vollen Willensaufwand gegen jede derartige Verweltlichung der angestammten Väterreligion. Auf solche Gedanken kommen, sich solche Ziele setzen, das konnten sie nur, weil sie aus dem Geiste sprachen und also Geistmenschen, Pneumatiker waren. Dieses zu sein aber schloss in sich eine ungeheure Tragweite ein, auch nach rückwärts, angesichts der Vergangenheit, die das Pneuma und seine Träger in der Zeitstrecke eines halben Jahrtausends aufzuweisen hatten. Wer bestimmte den Geist Jahwes und war sein Ratgeber, der ihm Unterricht gab? Mit wem beriet er sich, der ihm Einsicht verlieh und ihn belehrte über den Weg des Rechten und den Weg der Einsicht ihm wies? Jesajas 40, 13 folgende. Obschon diese Frage ihre Verneinung voraussetzt, bereitet sie doch in derselben Schrift die Anwesenheit des Zeugen vor. Ihr seid meine glaubwürdigen Zeugen und meine Knechte, die ich erwählt habe, damit sie erkennen und mir glauben und einsehen, dass ich es bin. Jesajas 43, 10. Es kommt dann noch ein drittes hinzu, nämlich das Wort in seiner Niederschrift. Zusammenbinden will ich die Bezeugung, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern. Jesajas 8, 16. Jesus hat sich des Ausdrucks Evangelium nicht bedient. Es ist die Urgemeinde, die einen im profanen Sprachgebrauch sowie in der Übersetzung des Alten Testaments durch die 70 Septuaginta eingeführten Wortstamm mit heiligem Nachdruck lud. So entstand aus mehr als einer Ursache der urchristliche Begriff des Heiligen, sowohl Mensch als Sache betreffend. Heiliger Geist, heiliger Zeuge und das heilige Wort im schriftlichen Niederschlag. Der vierte Evangelist, der sich vermutlich nicht ohne Seitenblick auf den Täufer nach Johannes nennt, fügt auf der Höhe seiner Schilderung nach dem Lanzenstich in den Leichnam des Gekreuzigten bei: Und jener, der es sah, hat es bezeugt, und wahr ist sein Zeugnis, und jener weiß, dass er das Wahre sagt, damit auch ihr glaubt. Johannes 19,35. Hier verwandelt sich in einem nicht zu übersehenden allegorischen Symbolismus Augenzeugenschaft in Blutzeugenschaft. Das Evangelium besiegelt das Zeugnis, dass sowohl Wasser, die Taufe des Johannes, als Blut am Kreuze geflossen sei. Es kam rasch heraus, sowohl Blut als Wasser, Johannes 19,34b. Das Evangelium ist Zeugenschaft im Geiste, sein Anfang war der Täufer. Mit den soeben aneinandergereihten Gedanken ist der Heiligtumsbesitz der Urgemeinde umschrieben. Dieser Besitz ist nicht mystischer Natur, aber er ist auch nicht gnostisch. Mit Reflexion oder folgender Erkenntnis berührt er sich nicht. Er ist wirklich im eigentlichsten Sinne Ausdruck, das heißt Entäußerung eines Drucks. Was er drückt hätte, ohne das sich öffnende Ventil der geglückten Äußerung, das war Last und Gut zugleich. Die historische Erinnerung der Urgemeinde an ihre eigene Entstehung und ihre beiden Wurzeln, Taufe des Johannes und Verkündigung des Jesus. Daraus, dass es so war, ergibt sich das Weitere, dass die Urgemeinde es so sah. Und nicht nur es so sah, sondern es auch annähernd so in ihrer Darstellung der Gemination Johannes Jesus einzufassen vermochte und zur Überlieferung gestaltete, die sich in die verschiedenen Rinnsale der drei ersten Evangelien ergoss und in diesem schriftlichen Zustande der Welt erhalten blieb. Freilich erkennen wir diese erinnernde Mitteilung des die Urgemeinde erschaffenden Erlebnisses der beiden in dem Zeitpunkte, da es um die Gemination bereits geschehen ist. Der Kampf der beiden Enderwartungssekten hat mit dem Siege der Verkündigungshälfte geendet, in den Augen der Urgemeinde allerdings nur. Die Mandäer würden umgekehrt den Sieg für sich in Anspruch nehmen. Der Forschung ist die Annahme durchaus gestattet, dass die Rückerinnerung bis zur seelischen Einstellung des Urhebers verfolgt werden darf. Jesus hat sein prophetisches Zwillingsdasein loswerden wollen. Dieses erkennend gelangen wir zu ihm selbst. Dass Jesus sich von Johannes hat taufen lassen, war historisch eine noch viel folgenschwerere Begebenheit als irgend ein Blutbündnis oder sonst ein mit heiligen Schwüren geschlossener Vertrag zwischen politischen Machthabern. Es geschah da ein symbolischer Vorgang, der in dieser Eigenschaft sich zunächst vor andern feierlichen Eidversprechen antiken Lebens kaum schon besonders hervortat, aber an innerem Schwergewicht des seelischen Vorgangs könnte nur an die Todesfreundschaft der Thermopylenkämpfer oder der thebanischen Schar oder, um auf semitischem Rassengrunde zu bleiben, der hasmonäischen, makkabäischen Patriotenfamilie erinnert werden. Nur, dass keinerlei politische, sondern ausschließlich religiöse Beweggründe Jesus zu Johannes hinführten. Da aber die Johannestaufe, Bund und Schwur, in der Art politischer Verträge doch gewesen ist und sie zum Werbemittel der urchristlichen Jesusreligion ausersehen wurde, ist das Christentum als Symbolreligion zugleich Geschichtsreligion, Tat- und Willensreligion geworden. Unabhängig davon aber wirkte auch das lebendige Andenken an die Persönlichkeit Jesus nach, und zu diesem Jesusproblem verengert sich nun unser Studium der Synoptiker.